Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen zu dieser Kultur vom Tage. Wir fragen, ob der Rechtspopulismus nun vor einer veritablen Krise steht, nach den Enthüllungen in Österreich. Dann haben wir eine norwegische Schauspielerin zu Gast, die bittere Erfahrungen gemacht hat mit Angriffen auf die Kunstfreiheit in ihrem Land. Außerdem stellen wir eine Inszenierung bei den Wiener Festwochen vor, die aus Polen fliehen musste. Wir wollen wissen, über welchen Film sich heute Quentin Tarantino beim Festival in Cannes schlapp gelacht hat. Und dann ist die Leiterin des Berliner Theatertreffens zu Gast. Wir wollen hören, woher sie die Hoffnung nimmt, dass Frauen im Theaterbetrieb wirklich bessere Chancen bekommen. Österreich in einer der schwersten politischen Krisen der letzten Jahre. Nicht nur eine Koalition, die de facto am Ende ist, mit baldigen Neuwahlen. Auch die FPÖ als populistische Partei, die doch immer behauptete, für die Interessen Österreichs einzutreten, in einer offensichtlichen Glaubwürdigkeitskrise. Heute Abend wurde bekannt, dass der Kontakt mit der vermeintlichen russischen Investorin auch nach dem Ibiza-Treffen weiter bestand. Wer weiß, was noch kommt in den nächsten Tagen. Das kompromittierende Video ist ja sehr lang. Mitbeteiligt an den Enthüllungen auch die Wiener Wochenzeitung Der Falter. Und der Chefredakteur ist Florian Klenk. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend aus Wien.
Welche Rolle spielte eigentlich Der Falter bei den Recherchen?
Eine kleine Rolle. Der Falter ist von der Süddeutschen Zeitung und vom Spiegel eingeladen worden, am Sonntag vergangener Woche die Videos anzusehen. Und wir hatten eine Woche die Möglichkeit, die österreichische Komponente zu recherchieren, Dinge zu recherchieren, die vielleicht für die deutschen Leser nicht so spannend sind im Detail. Aber das hat uns die Möglichkeit gegeben, uns das intensiv anzuschauen. Und so haben wir einen österreichischen Schwerpunkt machen können. Und da wir doch Expertinnen haben, die sich gerade im Thema Russland, FPÖ und Rechtspopulismus und Rechtsextremismus gut auskennen, glaube ich, haben wir da ein bisschen mitarbeiten können.
Dürfen wir denn da noch weitere Informationen erwarten, jenseits von dem, was wir schon gehört haben?
Ich glaube schon. Es sind soeben bekannt geworden, dass das eben nicht nur eine besoffene Geschichte war, sondern dass diese vermeintliche Oligarchin von Herrn Gudenus, der immerhin jetzt Clubobmann, also Fraktionschef der FPÖ war, nachträglich noch kontaktiert wurde. Man hat sich geheime Codes ausgemacht, nämlich das Versenden von Pressemeldungen, die also nur sozusagen pro forma versendet wurden. Wir erwarten eigentlich hier, dass endlich die Staatsanwaltschaft auf den Plan antritt. Mir hat gerade ein Kollege, der aus Italien sehr kundig ist, gesagt, wenn das in Italien passieren würde, dann hätte man jetzt schon die Hausdurchsuchung in den Parteizentralen und an den privaten Anschriften von Herrn Strache und von Herrn Gudenus. Aber es passiert eigentlich nichts. Wir haben vor einem Jahr eine Razzia beim Bundesamt für Verfassungsschutz erlebt, wo man ganz schnell handeln musste und Rechtsextremismus Ermittler die Büros gefilzt hat. Jetzt passiert merkwürdigerweise überhaupt nichts.
Wie erklären Sie sich das?
Ich erkläre mir, dass es hier doch wieder mal sehr müde vor sich geht in der Justiz und man hier nicht die Chance ergreift, vielleicht Material zu sichten. Das zweite Spannende, was hier passiert, ist, dass die FPÖ sich jetzt sozusagen in die Opferrolle begibt. Heinz-Christian Strache hat vor kurzem ein Facebook-Posting herausgegeben, wo er sagt, jetzt erst recht und einen Daumen nach oben. Also ich würde gar nicht ausschließen, dass er sozusagen politisch noch weiter mitmischen will. Also dieser Rücktritt, den glaube ich erst, wenn er wirklich vollzogen ist, den Rücktritt von den Parteifunktionen. Ich sehe auch, dass der Innenminister Kickl jetzt beginnt, Sebastian Kurz anzuschießen. Also die FPÖ schießt sich jetzt auf den Bundeskanzler ein, demaskiert ihn, sagt, dass es ihm nur um Macht geht. Also wir erleben hier jetzt schon innerhalb von 24 Stunden einen voll ausgebrochenen Wahlkampf und diese Regierung, die sich in der sogenannten Message Control so perfekt in der Kommunikation verhalten hat, bricht jetzt völlig übereinander her, fällt übereinander her, bricht auseinander. Also es sind schon sehr spannende Zeiten.
Aber jenseits, sag mal, dieser Reaktionen von einigen FPÖ-Funktionären, ist denn die Partei tatsächlich geschwächt, vielleicht sogar auf Dauer?
Das kann man jetzt nicht sagen. Natürlich ist sie geschwächt. Sie hat keinen Obmann mehr, sie hat keinen Vizekanzler mehr, sie wird in ein paar Monaten wahrscheinlich keine Minister mehr haben. Es wird jetzt dazu führen, dass auch die Länder, also die Bundesländer, Wahlen neu ausrufen werden. Der burgenländische Landeshauptmann, das ist der Ministerpräsident Doskozil, der auch so ein kommender Mann in der SPÖ sein wird, hat jetzt schon Neuwahlen angekündigt. Der koaliert mit der SPÖ im Burgenland. Ich bin mir sicher, dass auch die Wiener SPÖ bald Neuwahlen machen wird, weil die Wiener SPÖ völlig da niederliegt. Da ist ja Herr Gudenus der Parteichef gewesen in Wien oder wäre ein Spitzenkandidat gewesen. Die Wiener SPÖ wird sich vielleicht sogar eine absolute Mehrheit erhoffen, wenn die SPÖ da niederliegt. Und auch in der Steiermark stehen Wahlen an, wo die SPÖ stark ist. Also es wird jetzt in Österreich ein wirklicher Umbruch passieren. Und es kann natürlich eine Dynamik entstehen, dass Österreich das jetzt sozusagen als das rechtspopulistische Vorzeigeland geworden ist und wo Herr Kurz und Herr Strache sozusagen auch so europäische Role Models waren, dass dieses Land vielleicht in wenigen Monaten völlig anders regiert wird.
Ich meine, was Sie gerade ansprechen, Rechtspopulisten in Europa sind ja inzwischen schon sehr gut vernetzt, ne? Und Heinz-Christian Strache sollte ja auch so eine Art Leitfigur werden für die europäischen Rechtspopulisten. Also strahlt dieser FPÖ-Skandal auch auf andere Parteien im rechten Spektrum in Europa ab? Was ist Ihr Eindruck?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, dass viele Leute jetzt auf einmal eine Hinterbühne sehen. Ja. Also dieses Ibiza-Video ist ja so spannend, nicht nur wegen der Korruption, die da sichtbar wird, sondern auch, weil er das Land verraten hat, weil er das Land verkaufen wollte an Russen. Ja. Das ist das, worauf die SPÖ jetzt so stark hinweist. Also sagt, die Zeitungen, das Mediensystem, das Wasser, viele Interessen werden hier an eine völlig unbekannte russische Oligarchin angeboten, nur um Geld zu bekommen. Wenn das als Botschaft vermittelt wird und wenn das sozusagen die kleinen Leute, für die Rechtspopulisten ja da sind, verstehen, dann kann es den Rechtspopulisten schon sehr wehtun. Die Frage ist, ob es ihnen mit ihren kommunikativen Mitteln, mit ihren Filterblasen, mit ihren Facebook-Maschinen, die sie sich aufgebaut hat, gelingt, sich in die Opferrolle zu begeben. Herr Strache hat das gestern in der Abschiedsrede ja sehr, sehr geschickt gemacht. Er hat seine Familie ins Spiel gebracht. Er hat sich bei seiner Frau entschuldigt. Man wusste eigentlich nicht, wofür, weil er hat ja keine Frau belästigt. Ja. Er hat sozusagen gesagt, das war ein Angriff aus dem Ausland. Er hat den Herrn Silberstein erwähnt. Das war ein israelischer Wahlkampfberater der SPÖ, der wegen Dirty Campaigning in die Schlagzeilen geriet. Er hat gesagt, das ist ein illegaler, verbrecherischer Angriff von außen, von Silberstein. Die Familie ist in Mitleidenschaft gezogen. Aber ja, er gibt zu, er war betrunken, er war eine besoffene Geschichte. Und das kann ja allen von euch einmal passieren, dass ihr so betrunken Blödsinn redet. Also er spielt das in einer sehr geschickten Weise runter und ich kann mir schon vorstellen, dass bei seinen Fans das irgendwann sozusagen auch mal ankommt, so nach dem Motto, mein Gott, na, man wird ja noch einmal besoffen, ein bisschen bei Wodka Blödsinn reden dürfen, das ist doch alles nur nicht so schlimm und dass er auf diese Weise vielleicht doch wieder zurückkehrt. Was dagegen spricht, ist die Kronenzeitung, die ihn nicht mehr unterstützen wird.
Und das ist ja eine der, glaube ich, zentralen Punkte, zumindest was die österreichische Medienlandschaft angeht. Die Krone ist ja nun mal zumindest in der Zeitungslandschaft wirklich dominierend. Und da hört man ja eher tatsächlich sehr viel kritische Töne plötzlich über die FPÖ. Und das war ja auch Gegenstand in diesem Video, in diesem kompromittierenden Video. Was ist Ihr Eindruck? Sind die Journalisten, ist die kritische Öffentlichkeit, jetzt mal jenseits der Kronenzeitung, aber auch der Falter und andere, ist plötzlich sozusagen der kritische Journalismus, der unabhängige Journalismus, jetzt gestärkt vielleicht aus dieser Geschichte hervorgegangen?
Das glaube ich auf jeden Fall. Es war sicher eine Sternstunde insgesamt der Medien. Ja, also auch der Spiegel, der Süddeutschen. Also natürlich gab es hier sozusagen ganz starke deutsche Hilfe, ja, wenn ich das so sozusagen solidarisch sagen darf. Ja. Auch wir als relativ kleines Wochenblatt erleben gerade einen wahren Zustrom. Also wir haben Anzeigen, Abo-Steigerungen in einer Weise, die unvorstellbar sind. Also die Leute sehnen sich nach dieser kontrollierenden Kraft des Journalismus, die sozusagen auch Fakten checkt. Gleichzeitig haben wir eine sehr bizarre Situation, dass in den letzten Wochen ja Armin Wolf, der glaube ich auch in Deutschland bekannt ist, der berühmte Anchorman des ORF, massiv angegriffen wurde. Und da hat die österreichische Öffentlichkeit eigentlich relativ verhalten reagiert. Da ist in Deutschland viel stärker Sympathie bekundet worden als in Österreich. Und vor allem die Kronenzeitung war bis gestern das Regierungspropagandablatt. Die Kronenzeitung hat im letzten Jahr ungefähr 4 Millionen Euro an Inseraten von der Regierung bekommen. Also also Staatsinserate. Sie hat noch vor ein paar Tagen ein großes Interview gemacht mit Heinz-Christian Strache, ein Familieninterview, wo er über sein Baby gesprochen hat und seine Vaterkarenz. Also ein fürchterlicher Kitsch und genau das, was er sich eigentlich von der russischen Oligarchin erhofft hat, nämlich ihn zu pushen, ihn zu präsentieren. Also die sind ihm wirklich vor den Füßen gelegen. Und diese Kronenzeitung hat er jetzt sozusagen verraten und die nimmt ihm das wahnsinnig übel und dreht sich jetzt sozusagen auf der Stelle um und sagt, wir lassen uns unsere Unabhängigkeit, Klammer auf, die in dieser Weise eigentlich nie bestanden hat, nicht von Herrn Strache kaputt machen, und titelte gestern, die FPÖ ist am Ende, das war's. Also die haben einen derartigen Zorn jetzt auf Herrn Strache bekommen, dass ich mir sehr schwer vorstellen kann, dass in Österreich, man darf nicht vergessen, die Kronenzeitung wird in Österreich von 2 bis 3 Millionen Leuten gelesen. Das ist ein richtiges Massenblatt, das ist eine richtige Machtfaktor im Land nach wie vor, auch in digitalen Zeiten. Und wenn so ein Blatt einmal abrückt von einer Partei, dann ist es für diese Partei auf jeden Fall, kostet es einige Prozent in der Wahl, und das können sehr entscheidende Prozente sein.
Ein Weckruf auch für die Kronenzeitung. Und abschließend noch die Frage, Florian Klenk, Sie als Chefredakteur des Falter, ich weiß gar nicht, ob Sie tatsächlich auch Zugriff haben auf die weiteren vielen Stunden dieses Videos. Ich meine, im Moment kursieren ja nur ein paar Minuten, aber die Rede ist hier von 7 Stunden. Wenn ja, warnen Sie uns vor, was kommt da noch?
Also ich durfte diese 7 Stunden sehen, dank der Süddeutschen Zeitung. Also ich möchte mich da auch nochmal wirklich ausdrücklich bei den Kollegen des Spiegel und der Süddeutschen Zeitung bedanken, die sozusagen mir da als einzigen österreichischen Journalisten die Möglichkeit gegeben haben, dieses Material anzusehen und auch darüber zu berichten. Das ist ein unglaublicher Vertrauensvorschuss. Wir haben nur diese paar Minuten bekommen, die sind sozusagen freigegeben worden. Ich habe aber ein Transkript der ganzen 7 Stunden und konnte mich überzeugen, dass dieses Transkript sozusagen so gesprochen wurde. Dieses Transkript dürfen wir auch verwenden. Es gibt einzelne Passagen, die den höchstpersönlichen Lebensbereich oder die sexuelle Orientierung von politischen Mitbewerbern betreffen oder die angeblichen Neigungen. Darüber berichten wir dezidiert nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier Missstände aufdecken. Wir wollen Skandale enthüllen, aber wir wollen nicht Bettdecken enthüllen oder aufdecken und das Privatleben enthüllen.
Also,
das ist nicht unsere Aufgabe.
Das heißt, die anderen Stunden in diesem Video sind eher persönlicher Natur?
Es ist ein ganz langer Abend, in dem Strache sehr auf den Tisch klopft und sagt, was er für ein toller Politiker ist und wie er von allen gefürchtet wird und wie man versucht hat, ihn zu kaufen und wen er allen zu seinen Geschäftsfreunden zählt und wie man dickes Geld verdienen kann und wer ihn aller berät. Und also er klopft irrsinnig auf den Busch, was er für ein toller Kerl ist. Und dann geht es sehr lang um die Kronenzeitung, sehr lang darüber, dass er ein Mediensystem haben will wie der Orban, so formuliert er es auf Wienerisch, ein Mediensystem wie der Orban, dass er die Medien unter seine Kontrolle bringen will, dass er auch einen Fernsehsender eigentlich privatisieren will, dass er das Glücksspiel privatisieren will, dass er das Wasser in einem Public-Private-Partnership mit einer Russin privatisieren will. Also er verkauft eigentlich das Land an völlig unbekannte Menschen, und dann am Schluss kommt er eigentlich drauf, dass das möglicherweise ein Fake sein könnte. Er entdeckt die Füße der Oligarchin und sagt, also die hat irgendwie komische, schwarze, schmutzige Füße und das passt irgendwie nicht zu einer Oligarchin und vielleicht ist das doch eine Falle. Also er wittert da schon etwas. Es geht dann relativ schnell wieder in die Disco, also sie beenden dann den Abend. Also ich habe das Gefühl, dass er da schon irgendwie was gemerkt hat, aber Herr Gudenus, sein Clubchef und sein Vertrauter, hat ihm immer versichert, dass das keine Falle ist.
Gibt es denn Hinweise darauf, wer dieses Video gedreht hat?
Nein, also wir haben überhaupt keine gesicherten Informationen. Es wird sehr viel spekuliert. Es wird vermutet, dass es ein Satireprojekt sein könnte oder ein Kunstprojekt oder eine Erpressung oder ein Heeresprojekt von Journalisten oder der Herr Böhmermann, der hat es aber schon abgeschnitten. Es gibt ganz viele Gerüchte. Es ist für mich persönlich, muss ich sagen, auch völlig irrelevant. Für mich geht es darum, was hat der österreichische Vizekanzler gesagt? Was hat er angeboten? Ist das richtig oder falsch? Und da haben wir dank des Spiegel und dank der Süddeutschen Zeitung nahezu Gewissheit, dass das so gesagt wurde. Herr Strache bestreitet das ja überhaupt nicht, ja, dass er das gesagt hat. Und das ist wesentlich. Und wer die Falle aufgestellt hat, ist sozusagen in der politischen Diskussion für mich ein Randaspekt.
Und der politische Kern dessen, was letztlich in diesem Video wichtig ist, der ist bereits veröffentlicht.
Der wichtige Teil, also für mich auch, im Wesentlichen gibt es diese 3 schweren Vorwürfe, dass er versucht, eine Zeitung mit russischem Geld auf seine eine Seite zu bringen, dass er dafür Milliardenaufträge in der Autobahnwirtschaft in Aussicht stellt und dass er offensichtlich über Vereine Parteispenden lukriert und am Rechnungshof vorbei hier offensichtlich schwarze Kassen oder intransparente Kassen, formulieren wir es mal so, hat. Das sind die zentralen Vorwürfe aus dem Video. Dann gibt es noch ein bisschen ein Beiwerk, wo er sozusagen da will er ein paar Behörden abschaffen oder Monopole liberalisieren. Aber der Kernvorwurf ist, ich gebe einer Russin Staatsaufträge, wenn sie ihr Geld in eine Zeitung steckt und diese Zeitung mir, Heinz-Christian Strache, in der Wahl hilft. Das ist eigentlich der Kernvorwurf und deswegen ist er zurückgetreten.
Florian Klenk, der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Der Falter, auch zumindest in Teilen mitbeteiligt an der Recherche über Strache, und die Folgen beobachten wir ja schon seit einigen Tagen, die immens sind für die politische Situation in unserem Nachbarland. Herr Klenk, dann wünsche ich eine spannende Woche noch in den nächsten Tagen.
Ja, danke und schöne Grüße aus Wien.
Heute auf der Straße in Berlin mehrere tausend Menschen, vor allem aus dem künstlerischen Umfeld, für Kunstfreiheit und eine offene Gesellschaft. Beides Dinge, wer hätte es gedacht, die nicht mehr selbstverständlich sind. Das alles unter dem Motto Unite and Shine, also freier besetzt, verbündet euch und leuchtet. Die Demo geht zurück auf den Zusammenschluss der vielen. Das sind hunderte Kultureinrichtungen, die sich da vernetzt haben gegen Angriffe, gegen Kunstfreiheit. Und mit dabei heute die norwegische Schauspielerin Sarah Baban. Die spielt im Blackbox Theater in Oslo, hat dort ein Stück gezeigt, das rechte Kräfte sehr provoziert hat. Thanks for being with us here in the studio.
Thank you for being here, or inviting me.
Sie waren heute dabei bei dieser Demo. Welchen Eindruck haben Sie mitgenommen? You have been there at the rally. What impressions did it make on you?
I loved it. When I was invited to do this at once, even though I didn't have time, I had to say yes, because it's so important that the artists together come with this strong voice telling what we don't accept in our society or in Europe.
Also es war beeindruckend zu sehen, tatsächlich, wie Künstlerinnen und Künstler zusammenkommen, um klar auszudrücken, was sie nicht akzeptieren wollen in Europa. Und was ist es, was sie nicht akzeptieren wollen? What is it you don't want to accept?
This rise of the extreme right. I'm from Norway, and it has been a lot of that, and how the artists get attacked by some of the people in the society and the government, and yes.
Es geht um den Aufstieg der extremen Rechten. In Norwegen kann sie das genauso beobachten, diesen Aufstieg. Es waren mehrere tausend Menschen da, vor allem Künstlerinnen und Künstler, viele auch aus dem Theaterumfeld, Schauspielerinnen, Regisseurinnen. Haben Sie den Eindruck, dass die Mehrheit der Gesellschaft tatsächlich im Falle einer ernsthaften Bedrohung der Kunstfreiheit durch zum Beispiel extreme Rechte sich da einsetzen würde für Kunstfreiheit? Oder ist es eher immer noch in dieser Künstlerbubble?
I hope so, because this is not just about artists, it's about being free as a human being in a society, because the first thing they take away is the artist's voice, because the artists think differently. It's not just a bubble anymore.
Aus Ihrer Sicht, aus Sarah Babans Sicht, geht es da bei weitem nicht mehr nur um das künstlerische Umfeld, um den Protest in diesem Kontext. Es geht weit über diese, ja, wenn man so will, diese Blase hinaus, sondern erreicht auch viele andere Menschen. Denn tatsächlich ist es die erste Freiheit, die genommen wird, ist immer die künstlerische Freiheit, und andere könnten dann folgen. Und sie hat ja auch eigene Erfahrungen schon gemacht. Und Sie sprechen das schon an, das, was im Blackbox Theater in Oslo passiert ist, da gab es eine Inszenierung, wo zum Teil Motive von Wohnhäusern, von Rechtsaußenpolitikern gezeigt worden sind, aber nicht nur die. Und daraufhin gab es viel Protest. Dann gab es aber auch Anschläge auf das Auto des Justizministers. Das Haus, wo er wohnt, des rechten Justizministers in Norwegen, wurde mit dem Wort Rassist beschmiert. Irgendwann wurde dann klar nach den Ermittlungen, dass die Frau des Justizministers dahinter steht. Das war dann letztlich das Ende dieser Geschichte. Was haben Sie mitgenommen aus diesen Erfahrungen?
It turned out good, because it took, when after we showed our piece, the justice minister's wife wrote an article in a big newspaper in Norway, saying that we are illegally attacking her home, her private life, and we are saying that her husband is a Nazi, which is, of course, we never said anything like that in the piece. And people believed in that, because it got to stay so long for 4 months. We didn't show the piece. It was over when she did this. So no one could come and see it. So everyone thought that her version was the truth. So we got a lot of threats, and the politicians, the even in the government, started to attacking us and saying that we are immoral, we are this and that. Because, yes, there was several attacks towards the House of the Justice Minister. It was altogether more than five, I think. And it turned out, after 4 months, that it was her. Because she was just one day, she was arrested by the secret police of Norway.
Also es geht auch darauf hin zurück, dass die Ehefrau des Justizministers, des rechten Justizministers, einen Artikel geschrieben hat, in dem sie unterstellt, dass die Theatermacher vom Blackbox Theater wiederum den Justizminister einen Nazi genannt haben, was sie nie getan haben. Und dieser Artikel erschien aber, nachdem das Stück schon eigentlich abgespielt war und es niemand mehr nachvollziehen konnte. Daraufhin gab es viel Kritik am Theater. Tatsächlich auch Bedrohungen und irgendwann im Nachhinein wurde sie festgenommen sogar, wurde also festgestellt, dass sie involviert war in diesen Beschmierungen der Fassade des Hauses und in den diversen Attacken auf den Justizminister. Bleibt natürlich am Ende die Frage, was bleibt für das Theater? Also haben sie vielleicht sogar profitiert von dem, was sie da erlebt haben, dass sozusagen sich da zumindest ein Teil der Politik desavouiert hat?
Yes, since it got to stay so long and everyone was going on that direction. And when it turned, the people, it showed people how they can do stuff like this, how they can actually, their true face. That's the answer.
Also sie nimmt auf jeden Fall mit, dass da Teile der Politik ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Welche Konsequenzen hatte das denn für die Rechtsnationalen, zu denen ja auch der Justizminister gehört? Verlieren die an Zustimmung? Haben die jetzt ein politisches Problem?
Yeah, after she was arrested, but yeah, so the justice minister had to resign. And that's a good thing for, yeah. And actually that party, his party, which is the Progress Party in Norway, they have been shrinking since in Oslo. It's really low. And the rest of Norway also.
Also der Justizminister musste zurücktreten und auch die Rechtspopulisten von seiner Partei verlieren gerade viel an Zustimmung, vor allem auch in Oslo. Und wenn man jetzt nochmal zurückschaut auf dieses Stück, was für ein Stück war das eigentlich? Also wenn man jetzt hört, dass da also Wohnhäuser von Politikern und Politikerinnen gezeigt worden sind, und so verstehe ich das zumindest, das ist ja durchaus auch diskutierbar, ob das richtig ist, wenn man sozusagen einzelne Personen angreift als Theater.
It's not what we did, actually. The thing was that we just had to go back right before Anders Behring Breivik just to see what they were writing in the newspapers and out. And that's the things which, it's the same thoughts, the same mind what Anders Behring Breivik used before the attack, the terror attack in Norway. The thing is, it's not like we are saying he's or she is right wing or anything. It's just we are saying this person living here, for example, wrote this in 2010, which is all the houses, all the things we use, is they are linked in a way. That's why we take it, because it's not just, it could be any party, actually. But they are the ones who gain from letting the right wing rise like this. It's the thing. It's a lot of millionaires there also who actually pay for these think tanks, which is very racist ones. So.
Und warum war es so wichtig, einzelne Personen herauszustellen und auch deren privates Umfeld? Das ist nicht problematisch.
The thing is, we don't talk about their families. It's not interesting even. It's not. And the thing is that we are two artists on stage who just want to turn the snublikke.
The view? Perspective?
Just to look back, because the way they look at us, we just look back and see how they live, actually. We don't show any people, any faces or anything. It's just the house from far away, actually, it's not even close. So it's just a part of the house. And yeah, some people say that, but you have to see the show to understand that it's very important that that part is in. So the story in the piece is actually not being out so much in the media. Why we do this? They just talk about these houses and immoral things. So, yes. You have to see it. And the piece's name is Ways of Seeing. We have to say it.
That's important to add, probably. Sie mussten, die Theatermacher, zurückgehen in die Zeit vor dem Terror von Breivik, denn es galt, die Denkweise zu ergründen, die er hatte. Und es ging gar nicht darum, sagt sie, jemanden konkret zu einer politischen Bewegung zu zählen. Es ging mehr darum zu sagen, diese Person, die hier wohnt, profitiert vom Aufstieg der Rechten. Viele Millionäre, die dort wohnen, finanzieren rechte Thinktanks. Ihre Familien, das Private interessiert uns gar nicht, sagt sie. Wir wollen die Perspektive umdrehen, wir schauen zurück. Wir zeigen keine Gesichter. Die Häuser sind nur von weit weg zu sehen, es sind nur Teile von Häusern. Und ja, Sie müssen das Stück sehen. Es heißt übrigens Ways of Seeing, also Blickwinkel. Sarah Baban, Schauspielerin aus Norwegen vom Black Box Theater in Oslo, die also ja, eine heftige Konfrontation vor einigen Wochen erlebt haben, auch mit Politikern aus der rechten Partei in Norwegen über ein Stück, was sie dort gespielt haben. Heute war sie dabei in Berlin bei der Unite and Shine-Demonstration für Meinungsfreiheit und gegen antidemokratische Kräfte. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Thanks for being with us here, Sarah.
Thank you so much.
Thanks.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Ben Ebeling.
Nach dem schlechten Abschneiden des deutschen Duos Sisters beim Eurovision Song Contest wird darüber nachgedacht, das Auswahlverfahren für den Schlagerwettbewerb zu ändern. Zu sagen, wir machen jetzt weiter so wie bislang, wäre sicherlich der falsche Weg, kündigte der verantwortliche Unterhaltungskoordinator der ARD, Thomas Schreiber, nach dem drittletzten Platz für Deutschland an. ESC-Fernsehkommentator Peter Urban sieht die Versäumnisse sowieso nicht bei den Künstlern.
Besonders auch unsere Mädchen waren großartig, waren sehr sympathisch, haben Ausstrahlung gehabt. Also an ihnen liegt's nicht, die können sich nichts vorwerfen. Und ich fände es jetzt ganz furchtbar, wenn auf ihnen rumgehackt würde. Das wäre so ungerecht.
Beim ESC-Sieger Niederlande bekundeten gleich mehrere Städte Interesse daran, die Veranstaltung im nächsten Jahr auszurichten. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Maastricht würden gern Gastgeber des ESC 2020 werden. Auf dem Berliner Theatertreffen ist der österreichische Schauspieler Johannes Nussbaum mit dem Alfred Kerr Darstellerpreis ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird jährlich an eine junge Schauspielerin oder einen jungen Schauspieler verliehen, die oder der mit einer herausragenden Leistung in einem der eingeladenen Stücke aufgefallen ist. Nussbaum spielte beim Theatertreffen in »Das große Heft« nach dem Roman von Agota Christoph vom Staatsschauspiel Dresden mit. Ab morgen ist ein Großteil des Nachlasses von Rainer Werner Fassbinder öffentlich zugänglich. In Frankfurt am Main eröffnen das Deutsche Filminstitut und das Filmmuseum das neue Fassbinder Center. Dort sind Drehbücher, Finanzierungspläne, Produktionsakten und Korrespondenzen des Regisseurs zu sehen. Direktorin Alan Harrington sprach von einer herausragenden Sammlung. Rainer Werner Fassbinder starb 1982 im Alter von 37 Jahren.
Ben Eberling mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und wir gehen zum immer noch wichtigsten Filmfestival weltweit, nämlich dem in Cannes. Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion ist dabei und hat heute die österreichische Regisseurin Jessica Hausner beobachtet. Sie hat ihren Wettbewerbsbeitrag vorgestellt, Little Joe. Ein Film aus einem Land, das von einer heftigen politischen Krise geschüttelt wird, wie sie sich vermutlich kein Drehbuchautor ausdenken kann. Nahm denn das Team Bezug zur Lage in Wien?
Ja, sie wussten gar nichts davon. Das zeigt nochmal, in was für einer Blase sich hier Regisseure und Filmteams befinden, wenn sie die Premiere in Cannes haben. Sie wurden kurz vor der Pressekonferenz von den österreichischen Kollegen informiert und der Kameramann von Jessica Hausner, Martin Gschlacht, meinte nur, dass jeder Tag ohne Strache ein guter Tag ist. Und dann begann halt die ganz normale Pressekonferenz. Viel mehr konnten sie auch gar nicht sagen. Sie waren selbst, glaube ich, ganz überwältigt von dieser Information. Interessant ist ja, dass Österreich sowieso ganz stark hier vertreten ist und Jessica Hausner natürlich ganz vorne mit dabei im Rennen um die Goldene Palme hat mit Little Joe hier einen Film vorgestellt, ja, eine Art Science-Fiction-Fantasy, angelehnt an dem sehr bekannten Film Body Snatchers, wo die Aliens ja die Menschen zu solchen Zombies verwandeln und das ist hier ganz ähnlich, nur dass hier keine Aliens die Schuld daran tragen, sondern vor allem eine Pflanze, die Pollen ausschüttet. Und eigentlich ist das Ganze ja auch ein Film über eine gewisse Mutterbeziehung, hat Jessica Hausner hier gesagt.
I wanted to tell a story about a mother who loves her child very much, but she also loves her work very much. And finally, she's sort of torn between the two sides, but also because of her own feelings of guilt.
Also sie wollte eigentlich einen Film machen über eine Mutter, die ihre Familie liebt, aber genauso gut ihre Arbeit liebt und dass sie zwischen diesen beiden Seiten eben aufgerieben wird. Und dennoch wollte sie zeigen, dass beides vielleicht in einer Utopie funktionieren könnte, nämlich eine Mutter zu sein und auch als Frau beruflich sehr erfolgreich zu sein, so zum Beispiel wie Jessica Hausner.
Jessica Hausner also mit ihrem Film in Cannes, ein Team aus Österreich, was also, wie wir gehört haben, erst einmal sich in die politische Krise im eigenen Land ein bisschen einlesen musste. Bleiben wir vielleicht noch auch bei einer Verleihung, die durchaus auch einen politischen Hintergrund hat. Ein Mann, der ja den Rechten in Frankreich durchaus nahesteht, Alain Delon, hat ja die Goldene Ehrenpalme heute bekommen in Cannes. Da gab es ja auch einige Kontroversen im Vorfeld. Ihm wird ja Homophobie und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Trübte das die Verleihung?
Nein, nicht wirklich. Also vor der Verleihung der Ehrenpalme gab es am Vormittag ein Q&A mit Alain Delon. Das war auch proppenvoll. Ich habe das jetzt nur noch auf einem Bildschirm mitverfolgen können. Und diese unangenehmen Fragen wurden dort verständlicherweise irgendwie nicht thematisiert. Es ging dann eher um sein Leben. Und ich finde es immer ganz interessant, weil Alain Delon ist für uns der große Filmstar. Jetzt natürlich eine Filmlegende, die erste Risse bekommt durch die Interviews und Aussagen, die er getätigt hat in Interviews. Aber man darf ja nicht vergessen, dass er auch ein Leben vor dem Film hatte. Er war Soldat, er war im Indochina-Krieg, hat dort Freundschaften fürs Leben gefunden und trotzdem auch dort, wie er hier erzählt hat, die große Liebe fürs Kino entdeckt.
In ma vie, je sens l'armée. Ça fait 3 ans d'Indochine et j'arrive de l'armée. Je suis avec Brigitte Aubert. Il paraît que j'étais pas de la belle foutue. Elle est tombée amoureuse de moi.
Also die große Liebe, das war zunächst die Welt, die er kennengelernt hat als Soldat und dann natürlich das Kino. Überhaupt war das hier ein Wochenende der alten Meister. Über Ken Loach haben wir ja schon berichtet. Ein anderer großer Meister war übrigens Pedro Almodovar und ich möchte ihn hier nur erwähnen, weil sein neuester Film Pain and Glory hier der absolute Favorit auf die Goldene Palme ist. Er hat sie noch nie gewonnen, er ist kein neuer Name, ich weiß. Und trotzdem hatte dieser Film hier eine Premiere und hatte Jubelschreie im Palais ausgelöst, die man dieses Jahr noch nicht gehört hat. Und danach gefragt, wie es denn war, seinen Film am verregnetsten Tag des Festivals zu zeigen, sagte Pedro Almodóvar dann doch überglücklich.
Mi gran ambición era narrar películas, narrar historias, hacer películas y hacerlas del modo más personal posible.
Also für ihn war das der glücklichste Regen überhaupt und sein großes Anliegen als Regisseur war es schon immer, die möglichst persönlichsten Geschichten zu erzählen, die er als Regisseur eben erzählen kann. Und hier erzählt er in seinem neuesten Film eben von sich.
Pedro Almodóvar, Ken Loach, Quentin Tarantino, Terrence Malick, das ist ja wirklich da ein Klassentreffen der großen Autorenfilmer. Und Terrence Malick ist jemand, der zumindest indirekt das deutsche Kino mit nach Cannes bringt, wie es scheint. Denn deutsche Regisseure, Regisseurinnen sind ja diesmal leider nicht dabei, aber eben deutsche Schauspieler, August Diehl, Alexander Fehling, im neuen Film von Terrence Malick, A Hidden Life. Hat Sie dieser Film, der heute Abend ja Premiere hat, überzeugt?
Er hat auf jeden Fall bislang die wuchtigsten Kinobilder, das sind wir von Terrence Malick vielleicht schon etwas gewöhnt, aber zum ersten Mal habe ich hier das CinemaScope-Format im Kino gesehen und im ersten Moment ist das immer so, ah ja, das ist Kino. Der Film an sich ist eine hochinteressante Geschichte, wenn sie auch recht straight, sehr geradeaus für uns erzählt wird. Es geht nämlich um das Leben und vor allem auch dann den Tod von Franz Jägerstätter. Ein Mann, der mittlerweile von der römisch-katholischen Kirche als Seliger verehrt wird. Im Zweiten Weltkrieg hat er sich nämlich dem Kriegsdienst verweigert. Geboren in Radegund in Oberösterreich sehen wir, wie er zunächst eine glückliche Ehe führt mit seiner Ehefrau, drei wunderschöne Töchter hat. Und wirklich, diese Familie lebt im Einklang mit der Natur. Wenn der Wind da durch diese wunderbare österreichische Landschaft rauscht, sie bestellen das Feld, sie sind lieb zu den Tieren, wohnen in diesem kleinen Dorf, sind angesehene Menschen und vor allem auch angesehene Gläubige in der Kirche, bis dann der Krieg ausbricht und alle Männer eingezogen werden, dann auch irgendwann Franz Jägerstätter, der dann seinen Dienst verweigert, erst in Kriegsgefangenschaft kommt, dann nach Berlin ins Gefängnis kommt, dort in der JVA festgehalten wird und letztendlich wird über ihn das Todesurteil verhängt. Terrence Malick erzählt das alles als Heiligengeschichte. Das ist eine Hagiographie, wirklich eine klassische Geschichte eines Heiligen, wie er zunächst in seinem Glauben gefangen ist und dann der Glaube ihn erlöst und er dann in den Tod geht für seinen Glauben, weil er nämlich sagt, man muss auf Gott hören und nicht alles hören, was die Menschen einem sagen. Das ist sehr straight erzählt, es ist sehr stark religiös. Es hat einen unglaublichen spirituellen Überton. Es gibt immer wieder Briefe, die sich die beiden schreiben. Und in diesen Schreiben vergegenwärtigen sich ihres Glaubens, ihrer Liebe füreinander, ihrer Liebe zu Gott. Und meine Gedanken sind noch nicht ganz sortiert zu dem Film. Ich gebe das sofort zu, weil es wirklich wuchtige Bilder sind und Terrence Malick einen immer überrennt, auch mit seinem eigenen Glauben. Ich weiß nicht ganz, warum ich 3 Stunden lang die Geschichte von Jägerstätter so sehen muss. Ich habe nicht wirklich verstanden, was das jetzt quasi nochmal für Terrence Malick bedeutet. Und dennoch ist das allein in dieser Bilderwucht schon recht einzigartig in diesem Wettbewerb gewesen.
Terrence Maliks neuer Film also A Hidden Life, und eine gewisse deutsche Beteiligung gibt es auch zumindest in Form einer Produktion. Maren Ade, die ja mit Toni Erdmann sowieso gern gesehener Gast ist in Cannes, war dieses Jahr als Produzentin dabei. Sie hat den rumänischen Film The Whistlers produziert. Was ist das für ein Film?
Ja, das ist eine Agentengeschichte, die sowohl auf La Gomera als auch in Rumänien und später auch in Singapur stellt. Ein Kinopuzzle. Es geht um Western, es geht um die klassische Spionagegeschichte. Das Absurde an dem Film ist, dass ein Gangster eine Pfeifsprache lernen muss, die die Ureinwohner von La Gomera sich unterhalten haben. Und das ist jetzt mittlerweile so ein bisschen der Running Gag hier unter uns Kritikern mit diesem Pfeifen. Und selbst bei der Pressekonferenz stellte sich das Team auch eben mit diesem sehr charakteristischen Pfeifen vor.
And then we have Vlad Ivanov.
So klingt das dann, diese Pfeifsprache, die es auch sehr absurd macht. Das ist für mich ein sehr schönes Kinospiel gewesen. Ich mochte diesen Film sehr von Cornelio Porumboiu.
Und die letzte wichtige Premiere an diesem Wochenende war ein Film aus China vom Berlinale-Gewinner Diao Jinan, The Wild Goose Lake. Und zu dieser Premiere hatte sich ja auch Großmeister Quentin Tarantino angekündigt. Konnten Sie übersehen, ob dem Meister der Film gefallen hat?
Doch, der hat ihm gefallen. Der saß ziemlich direkt hinter mir und hat lautstark gelacht, als in diesem klassischen Kriminalfilm, der sehr stylisch erzählt ist, Köpfe abgeschnitten werden oder ein Regenschirm durch einen Gangster durchgestochen wird. Das sind dann so Tarantino-Momente. Und ich denke mir, dass wir das eine oder andere, was wir in diesem Film gesehen haben, vielleicht in dem 10. Tarantino-Film, der dann irgendwann kommen wird, auch sehen werden.
Patrick Wilinski aus dem Festivalzentrum in Cannes. Vielen Dank. Und jetzt geht es nach Berlin zum Theatertreffen. Dort fand in den letzten Tagen eine Konferenz während des Theatertreffens statt, in der es darum ging, wie Frauen bessere Chancen in den deutschen Theatern bekommen. Denn sie sind, wir wissen es, immer noch stark benachteiligt. Eine Reaktion des Theatertreffens war ja die Frauenquote von 50%, die ab dem nächsten Jahr gilt. Yvonne Büdenhölzer ist bei uns. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Nicola Bramkamp und Lisa Jobt hat sie diese Konferenz initiiert. Burning Issues heißt sie, also frei übersetzt Themen, die uns auf den Nägeln brennen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was war für Sie die wichtigste Erkenntnis an dieser Konferenz?
Ganz laut wurde jetzt am ganzen Wochenende der Schrei nach mehr Diversität auf den Bühnen und in den Strukturen. Das kam immer wieder hoch. Dann ein weiterer Punkt, der sehr wichtig war, ist die Auflösung der Gender Pay Gap, also gleiche Bezahlung für Frauen wie Männer in allen Berufen im Theater. Auch das wurde in ganz vielen Facetten diskutiert, auch wie man das überhaupt lösen kann, weil man bräuchte ja eigentlich neues, frisches Geld im System, um die Gap aufzuheben. Das dritte riesige Thema ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also wie kann man die Theater frei, aber auch festen Strukturen familienfreundlicher gestalten. Was gibt es da für Möglichkeiten? Es gab sogar so eine kleine Erkenntnis, dass ich irgendwann dachte, wenn wir als Theatermacher oder als Verantwortliche auch in Machtpositionen, wenn wir nicht was verändern, dann haben wir irgendwann keine Frauen mehr.
Gerade was in diesem praktischen Bereich getan werden könnte, meinen Sie? Sozusagen einfach die praktischen Voraussetzungen schaffen.
Genau, die Voraussetzungen schaffen, dass Frauen im Theater arbeiten können. Damit meine ich die Schauspielerinnen. Ich meine damit übrigens aber auch Männer. Oder
genauso um die Kinder
kümmern. Genau, genau. Eigentlich kann man sagen, alle ja. Geschlechter. Also das Theater muss ein familienfreundlicher Betrieb werden. Aber in erster Linie, da muss man sich auch nichts vormachen, sind es ja schon die Frauen, die die Familienaufgaben meistens übernehmen.
Vielleicht könnte man das auch schon mal ändern, ne? Das wäre ja mein erster Schritt, aber ja. Gut, das ist vielleicht der zweite vor dem ersten.
Ja. Interessanterweise heute hat Kitte Wagner, das ist die Intendantin vom Staatstheater Malmö, die auch mit eingeladen war, weil Malmö ja indirekt beim Theatertreffen, weil Malmö direkt beim Theatertreffen involviert ist durch Persona, eine Koproduktion zwischen Deutschen Theater und Staatstheater Malmö, die hat erzählt, in Schweden gibt es schon so ein Gesetz, dass wenn eine Schauspielerin schwanger wird, dann wird der Vertrag für ein Jahr eingefroren. Und ein Jahr Elternzeit ist Pflicht und es ist Pflicht, dass 4 Monate davon der Mann übernimmt.
Das heißt, wir in Deutschland können da noch einiges lernen davon. Es waren ja auch Männer dabei bei dieser Konferenz. Genau. Intendanten sind ja überwiegend Männer.
Ja.
Was haben die denn zu dieser Debatte gesagt? Bleiben wir mal dabei, bei den praktischen Bedingungen der Theaterarbeit für Frauen. Die können ja gleich Angebote machen bei so einer Konferenz.
Also man muss ehrlicherweise sagen, wir hätten uns noch mehr Männer bei der Konferenz gewünscht. Heute saß Joachim Clement, der Intendant vom Staatstheater in Dresden, unter 9 Frauen, unter 9 Theatermacherinnen. Wir haben uns die Zahlen der eingeladenen Bühnen heute genau angeguckt. Er hat aber auch erzählt, dass es Bestrebungen gibt, zum Beispiel dieses Problem oder dieses Problem, wenn jemand schwanger wird, wie man da ersetzt, dass man darüber in ein Gespräch kommt und dass es da auch schon Bestrebungen gibt, die in so die Richtung Schweden gehen. Aber die sind noch lange nicht da.
Denn es kann man ja als Intendant kann man doch einiges tun, oder nicht?
Definitiv. Also ich glaube generell, man möchte das ja eigentlich gar nicht so sagen, aber eigentlich brauchen wir noch mehr Frauen in den Führungspositionen, damit sich in den Ebenen darunter etwas verändert. Das ist ein auf jeden Fall ein Schlüssel.
Und wenn man jetzt einfach mal das so ein bisschen im größeren Bogen sieht, also angefangen von der MeToo-Debatte über ihre Quote für das Theatertreffen bis hin jetzt zu dieser Konferenz. Seit einigen Jahren wird ja eben auch im Theaterbetrieb und auch generell in anderen Bereichen der Gesellschaft über einfach für mehr Gleichberechtigung für Frauen diskutiert. Haben Sie den Eindruck, da ist wirklich was angestoßen, was jetzt nicht mehr aufzuhalten ist? Gibt es da eine Konstanz?
Also ich glaube ja. Interessanterweise waren auch zwei Teilnehmerinnen anwesend. Das eine war Renate Klett, die von einer Frauenbewegung in 1984, 85 beim Theatertreffen berichtete. Und die andere Grande Dame war Nele Hertling, die von ihrer Arbeit am Hau, damals ja noch Hebel am Ufer, berichtete.
In Berlin. Mhm.
Und in Berlin, genau. Und die haben schon sehr deutlich auch formuliert, dass die Bewegung, die jetzt angestoßen ist, einfach nochmal im positiven Sinne aggressiver ist. Also die jungen Frauen, die da nachwachsen, also wir, also die Generation, die jetzt quasi so in den Positionen ist, die muss noch sehr kämpfen und glauben aber, dass die Generation, die danach heranwächst, es schon deutlich einfacher hat. Aber es geht auch darum, dass man diese Thematik verstetigt. Deswegen ist auch der Wunsch, das haben wir heute auch an die Kulturstaatsministerin Monika Grütters so formuliert, dass Burning Issues keine Eintagsfliege bleibt, sondern dass es wandert. Also jetzt hieß es Burning Issues meets Theatertreffen, nächstes Jahr kann es Burning Issues meets irgendwas heißen. Dass das ein Format ist, was jährlich stattfindet, was sich andockt an verschiedene Strukturen, an feste Häuser, an freie Szene, aber was auch verschiedene Themen, also die brennenden Themen im Theaterbetrieb verhandelt.
Also unsere Töchter könnten uns irgendwann dankbar sein? Oder
ich habe nur Söhne, aber das sind auch Feministen. Ja, das ist die Hoffnung.
Ja.
Aber das ist wirklich eine begründete Hoffnung.
Yvonne Büdenhölzer, die Leiterin des Theatertreffens und auch mitbeteiligt an dieser Theaterkonferenz im Rahmen des Theatertreffens Burning Issues, wo es tatsächlich um Rechte von Frauen im Theaterbetrieb ging. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke auch.
Und wir blicken schon mal in die Feuilletons von morgen. Das tut Arnaud Zesek.
Pomp, lass nach, fleht in großen Lettern die Süddeutsche Zeitung, in der Hans Hoff im Rückblick auf den Eurovision Song Contest in Tel Aviv vieles zu bekritteln hat, nicht jedoch den Sieger. Der Niederländer Duncan Lawrence hat den ESC verdient gewonnen mit einem eher leisen, einem unspektakulären Song, der sich vielem verweigerte, was beim Wettbewerb der Nationen eigentlich als unabdingbar gilt. Er sang in seiner Ballade Arcade von der Sehnsucht nach einer verlorenen Liebe. Kein stroboskopisches Lichtspektakel, kein Outfit wie aus dem Kostümverleih. Ein Mann, ein Klavier und ruhiger, konzentrierter Gesang. Gefällt uns gut, dieser schlichte Satz von SZ-Autor Hans Hoff. Ein Mann, ein Klavier und ruhiger, konzentrierter Gesang. Hochfliegende Erwartungen, niederschmetternde Songs. So fasst der Berliner Tagesspiegel die lange Nacht von Tel Aviv zusammen. Richtig schlecht zu sein, ist schon wieder eine eigene Qualität, spottet Christian Schröder. Nur 7 der 26 Finalteilnehmer sangen in ihrer Nationalsprache, alle anderen versuchten sich, oft mit mäßigem Erfolg, auf Englisch. Mitten in einem europäischen Wahlkampf, in dem wieder einmal die kulturelle Vielfalt des Kontinents beschworen wird, wirkt das mutlos. Überhaupt fehlte dem ESC diesmal der gewisse Irrsinn. Keine Sorge, wir haben nicht vor, Ihnen sämtliche ESC-Besprechungen vorzutragen. Doch die Boshaftigkeit, mit der Holger Kreitling in der Tageszeitung Die Welt den Gastauftritt von Madonna niedermacht, die wollen wir noch zu Gehör bringen. Madonna war unverkennbar live zu hören. Die Stimme halb gebremst, die Töne schief und falsch, immer ein bisschen daneben und ziemlich unpassend. Es klang wie beim Karaoke-Abend des Kegelvereins, nachdem erschöpfend viele kleine Feiglinge verzehrt wurden. Like a prayer. Madonna stand da wie angewurzelt in ihrem albernen Kostüm. Sie tanzte nicht, nur ab und an ein kraftloser Schritt, als fiele ihr jede Bewegung schwer. Kurz, eine 60-Jährige wirkte, als sei sie über 70. Am Ende stand Madonna an einer Treppe und kippte steif nach hinten weg in den Abgrund. Aus, verschwunden. Der ESC hat ja schon manche Karriere ruiniert, aber noch nie die eines Ex-Superstars. Prayers for Madonna. Lästert Holger Kreitling. Und wir fragen uns, ob der Welt feministische Leserbriefe ins Haus flattern werden, die den Autor wegen Diskriminierung alter weißer Frauen angreifen. Jetzt aber der versprochene Themenwechsel. Zugekokst auf Ibiza, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und fragt in der Unterzeile, wer steckt hinter dem FPÖ-Video, wer wusste davon? Dass Michael Hahnfeld die Hintermänner auf keinen Fall kennt, das begreift man indessen noch vor der Lektüre des Artikels. Denn andernfalls würde er nicht auf der Medien-, sondern auf der Titelseite der FAZ erscheinen. Immerhin weiß Hahnfeld, wer von dem Video schon vorab gewusst hat. Im April, als dem ZDF-Satiriker Jan Böhmermann der österreichische Fernsehpreis Romy verliehen wurde, hatte er gesagt, er könne den Preis nicht persönlich entgegennehmen, weil er gerade ziemlich zugekokst und Red Bull betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza rumhänge. Er verhandle, wie er die Kronenzeitung übernehmen könne, dürfe aber nicht darüber reden. In seiner Sendung Neo Magazin Royal hatte Böhmermann am vergangenen Donnerstag gesagt, kann sein, dass morgen Österreich brennt. Böhmermann kannte das Video also. Tja, ob sich dieser Umstand in der Sache Strache noch als bedeutsam entpuppt oder ein popeliger Nebenschauplatz bleibt, sei dahingestellt. Fest steht, schon wieder hat sich Böhmermann seine Lieblingsdroge verschafft, unsere Aufmerksamkeit. Derweil berichtet die SZ, dass der Schriftsteller Robert Menasse in Potsdam erklärt hat, wie er eine Novelle über die Ereignisse rund ums FPÖ-Video anlegen würde. Dabei legte sich Menasse auch auf den Strippenzieher fest, und zwar auf Österreichs Kanzler Kurz. Ob sich das als hellseherisch erweist? Man wird sehen. So oder so wünschen wir Ihnen eine angenehme Woche.
Arno Cesek mit den Feuilletons vom Montag hier im Deutschlandfunk Kultur. Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Was für ein Einstiegssatz in Kafkas Prozess, wie ein Mann, der sich für völlig unbescholten hält, plötzlich in die Fänge eines undurchschaubaren Systems gerät, plötzlich und scheinbar ohne Grund zum Opfer wird. Es geht um Wahrheit, es geht um Lüge, es geht um ein System, das das Individuum rechtlos machen kann. Bei den Wiener Festwochen war heute Premiere einer außergewöhnlichen Inszenierung dieses Stoffs. Sie hat nämlich eine eigene Geschichte, einen Konflikt mit dem System von regierungstreuen Intendanten in Polen. Begonnen in Breslau, musste das Team nämlich nach Warschau umziehen, weil in Breslau der regierungstreue Intendant das Stück nicht haben wollte. Kafkas Prozess heute bei den Wiener Festwochen auf Polnisch. Regisseur ist Christian Luper und für uns aus der Premiere kommt Martin Thomas Bessel in Wien. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie wird das auf die Bühne gebracht, der schwierige Entstehungsprozess dieser Inszenierung?
Ja, zuerst dachte ich ja, dass der kaum auf die Bühne gebracht wird. Man sieht zwar gleich zu Beginn die Vermieterin von K. einen Film anschauen, eine Fernsehsendung darüber, wo es um das Rechtssystem in Polen geht, mit polnischen Politikern. Aber dann wird das Mobiliar, wird das ganze Setting eigentlich recht altmodisch, aus der Zeit Kafkas, könnte man fast sagen. Und der politische Ansatz schleicht sich dann erst im zweiten Akt so langsam ein. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt gerade noch aus der laufenden Inszenierung rausgekommen.
Deswegen haben wir sie auch ganz ans Ende gesetzt der Sendung, weil wir ein bisschen gehofft hatten, dass sie es doch noch schaffen würden, so vor Mitternacht. Aber es läuft noch.
Ich habe es leider nicht geschafft, aber ich habe, glaube ich, dann doch die vielen Schichten, die diese Inszenierung liefert, gut mitbekommen. Und irgendwann kommen dann tatsächlich die Schauspieler selbst zu Wort, ohne dass sie das klar sagen würden. Es werden aus den Figuren dann plötzlich Kafka selbst und die Menschen in seinem Leben, und die wiederum verschwimmen dann mit der Truppe von Luper. Er arbeitet ja immer sehr labormäßig, verbringt dann oft Nächte an seinen Probenräumen, und diese Figuren sind dann plötzlich auch in so Krankenbetten inmitten dieses Gerichtssaals, sprechen darüber, dass sie nicht mehr nach Hause kommen, bekommen, dass sie nicht schlafen können und geraten dann in so melancholische, eigentlich fast hoffnungslose Gedanken zu der Situation, in der sie gerade sind.
Man hört
ohne,
aber,
dass das ja ganz klar angesprochen wird. Ja. Und es lässt sich immer alles noch ein bisschen mit Kafka in Verbindung bringen.
Man hört eine starke Intensität in diesem kurzen Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, mit der Musik und diesen auch, der auch sehr starken weiblichen Stimme. Wie groß sind die Höhepunkte?
Die Intensität ist durchgehend sehr stark. Also obwohl das ganze Stück 5 Stunden hat und länger mit 2 Pausen, schafft Looper es teilweise mit einer Musik, die immer ganz leise im Hintergrund mitläuft, dadurch, dass die Schauspieler alle Mikroports tragen und man sozusagen einen großen Sound die ganze Zeit hört, er selber teilweise auf Deutsch hier in Wien kleine Kommentare hineinmurmelt in ein Mikro irgendwo hinter der Bühne und es entsteht dadurch so ein ständiges Grummeln, so ein ständiges Brodeln und eine Spannung, die trotz Pausen auch innerhalb der Akte und einer sehr langsamen Ästhetik aufrechterhalten bleibt.
Das heißt, sprachlich gab es keine weiteren Probleme durch das Polnische und durch die Untertitel über 5 Stunden hinweg?
Ja, also es ist teilweise recht interessant. Ich hatte den Eindruck, leider verstehe ich kein Polnisch, dass die Übertitel sich an dem Originaltext von Kafka orientieren, während der gesprochene Text teilweise doch Vereinfachungen oder Modernisierungen bietet. Aber die Wiener Zuschauer haben das, glaube ich, ganz gerne angenommen. Es haben sich zwar nach der ersten Pause die Reihen ein bisschen gelichtet, aber ich glaube, das ist bei so langen Abenden immer ein bisschen der Fall.
Herr Pessl, in Wien haben Sie ja noch ganz andere Probleme im Moment. Also wenn man so an österreichische Künstler und Medien denkt, die ja von der FPÖ ja auch immer wieder angegriffen worden sind. Ich sag mal, die aktuelle Schwäche der FPÖ, um es mal so auszudrücken, durch die Strache-Enthüllungen. War das eigentlich Thema in den Pausen in Wien?
Es war ständig Thema. Es ist, wenn man auf der Straße geht und Leute sprechen hört, hört man sie über nichts anderes sprechen. Und das gab heute in dieser Inszenierung auch einen großen Lacher, als im Rahmen dieser vorher von mir erwähnten Szene, als sie so ein bisschen privat werden, der Rachedurst der kleinen Leute heutzutage angesprochen wird und der eine Max-Brot-Darsteller sagt, kleine Leute mit Minderwertigkeitskomplex an die Macht zu lassen, ist natürlich immer ein Fehler. Und das sagte er auch so richtig direkt ins Publikum hinein und das gab geradezu fast einen Applaus, einen Zwischenapplaus. Also das ist schon etwas, was uns gerade sehr beschäftigt und was wir überall hineinlesen können. Gerade in dieser Inszenierung ist es aber auch sehr leicht, hier diese Themen zu finden.
Eine polnische Produktion bei den Wiener Festwochen, Kafkas Prozess in der Regie von Christian Looper, für uns gesehen von Martin Thomas Pessl und wiederzusehen morgen Abend am Montag. Vielen Dank, Herr Pessl.
Ich danke Ihnen
für diese Eindrücke und viele Grüße nach Wien. Und das war schon Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.